Lesen hinführen zum Thema aus dem Propheten Jesaja, Kapitel 21, die Verse 11 bis 12. Da steht: Aus Seir ruft man mir zu, Wächter, wie weit ist es in der Nacht? Wächter, wie weit in der Nacht. Der Wächter sagt, der Morgen kommt und auch die Nacht. Wollt ihr fragen, so fragt, kommt noch einmal her. Wir wollen uns zum gemeinsamen Gebet erheben.
Aus Seir ruft man mir zu, Wächter, wie weit ist es in der Nacht? Wächter, wie weit in der Nacht? Der Wächter sagt, es kommt der Morgen und auch die Nacht. Wollt ihr fragen, so fragt, kommt noch einmal her. Das ist ja ein merkwürdiger Text. Wir finden uns hier mitten in der Nacht in einer bewachten Stadt wieder. Wahrscheinlich ist es Jerusalem, die Hauptstadt Judas, wo Jesaja als Prophet gewirkt hat. Auf der Mauer oder auf dem Wachturm steht ein Wächter. Es ist der Prophet Jesaja. Propheten werden in der Bibel häufig mit Wächtern verglichen, die in der Nacht die Stadt bewachen. Auch der Prophet Jesaja hatte von Gott so einen geistlichen Wächterdienst aufgetragen bekommen. Gott schenkte ihm nicht nur einen Blick für das Volk Gottes, für Israel, sondern auch für die Nationenwelt um Israel herum. Und in Jesaja 21, 11 bis 12 wird die prophetische Botschaft, die Jesaja von Gott empfangen hat, in Form von Frage und Antwort gekleidet. Vom Gebirge Seir aus dem Land Edom, wo die Nachfahren Esaus lebten, erreicht Jesaja die verzweifelte Frage: Wächter, wie weit ist es in der Nacht? Und dann nochmal, nur noch fragmentarisch verkürzt, Wächter, wie weit in der Nacht? Die Nacht steht für das Gericht Gottes. Und die Wiederholung der Frage zeigt deren angstvolle Dringlichkeit. Der Fragende wünscht nichts mehr, als dass es doch schon recht spät in dieser Nacht des Gerichts sein und dieses bald vorbei sein möge. So wie ein Kranker in unruhiger Nacht den Anbruch des Morgens kaum erwarten kann, sehnt sich hier der Fragende nach dem Ende der göttlichen Gerichtsnacht und dem Anbruch des göttlichen Heilsmorgen. Und dieser Text hat mich in den vergangenen Tagen besonders angesprochen. Denn so wie dem Rufer aus Edom geht es doch auch uns in dieser Nacht der Corona-Krise. Wir sehnen deren Ende herbei. Wir können es kaum aushalten. Wir schauen jeden Tag auf die Statistiken, ob die Gefahr nicht bald vorüber ist und wir wieder zur Normalität zurückkehren dürfen. Wir fragen die Virologen und die Politiker, wie weit ist es in der Nacht? Aber so genau weiß das kein Mensch. Doch uns als Christen bewegt in diesen Tagen doch eine viel grundsätzlichere Frage. Wie weit ist es in der Nacht? Das fragen wir im Sinn von: Wo stehen wir im Heilsplan Gottes? Wie können wir das Geschehen dieser Tage biblisch einordnen? Haben jetzt die Gerichte der Apokalypse begonnen? Sind die vier apokalyptischen Reiter aus Offenbarung 6 bereits unterwegs? Kommt jetzt die Zeit des Antichristen? Das sind die Fragen, die uns doch als Christen an dieser Stelle beschäftigen. Wenn wir fragen, Wächter, wie weit ist es in der Nacht? Krisenzeiten sind immer auch Zeiten der seelischen Erschütterung, der Angst, der Aufregung, der überhitzten Spekulation. Auch die Frommen machen da keine Ausnahme. Was für eine Flut von Alarmmeldungen haben uns in den letzten Tagen über die sozialen Medien erreicht. Und deshalb ist es gut, wenn wir an dieser Stelle ganz nüchtern das Wort Gottes befragen und in das Wort Gottes hinein diese Frage stellen, wie weit ist es in der Nacht? Zunächst einmal sagt uns die Bibel dazu ganz grundsätzlich, dass diese Welt seit dem Sündenfall und der Trennung von Gott geistlich gesehen schon seit Jahrtausenden in der Nacht lebt. Eine Welt ohne Gott ist eine Welt in der Nacht. Wir leben also nicht erst seit der Corona-Krise geistlich gesehen in der Nacht. Und auf diesem Hintergrund ist auch die merkwürdige Antwort Jesajas zu verstehen, die ihm von Gott so offenbart und anvertraut worden ist. Es kommt der Morgen und auch die Nacht. Was bedeutet denn diese Antwort? Es kommt der Morgen und auch die Nacht. Das bedeutet, die Freude über den anbrechenden Morgen wird zunächst nur von kurzer Dauer sein. Auch wenn der Morgen anbricht, wird dieser doch sofort wieder von der Nacht verschlungen werden. Worauf zielt dieses Wort? Dieses geheimnisvolle Wort hat sich beim ersten Kommen Jesu auf diese Welt erfüllt. Mit dem Kommen Jesu, Bethlehem, mit dem Kommen Jesu als Licht der Welt brach für diese Welt der Morgen an. Doch dieser Morgen der Ankunft des Messias dauerte nicht lange. Durch die Verwerfung, die Ablehnung Jesu wurde der kaum angebrochene Morgen gleich wieder von der Nacht verschlungen. Erinnert euch an den Moment, als Jesus am Kreuz hängt. 6 Stunden hängt er am Kreuz von 9 bis 15 Uhr. Und um 12 mittags, da wo die Sonne am höchsten steht, geschieht was? Eine große Finsternis kommt über das Land. Eine Sonnenfinsternis. In dem Moment, wo der Sohn Gottes am Kreuz hängt, wird es ganz finster. Die Sonne verdunkelt sich. Und damit zeigt Gott uns symbolisch, zeichenhaft, was hier eigentlich geschieht. Es wird wieder Nacht auf dieser Erde. Wir lesen in Johannes 3, Vers 19, dies aber ist das Gericht, dass das Licht in die Welt gekommen ist. Und die Menschen haben die Finsternis mehr geliebt als das Licht. Warum? Warum kann man denn die Finsternis mehr lieben als das Licht? Begründung, denn ihre Werke waren böse. Die Finsternis liebt derjenige, der etwas zu verbergen hat. Und darum ist Jesus das Licht der Welt. Er will Licht in diese Welt und in unser Leben bringen. Und Licht heißt, hier wird aufgedeckt, wie es in unserem Leben, in unserer Welt eigentlich wirklich aussieht. Und wenn wir uns diesem Licht stellen, dann kann die Finsternis in unserem Leben weichen, dann kann unser Leben heil werden, wieder in Ordnung kommen. Darum schreibt der Apostel Paulus, alles, was wir ins Licht stellen, wird Licht. Und wenn Johannes schreibt, wenn wir unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von jeder Ungerechtigkeit, dann ist das dieses Angebot, diese verborgenen, versteckten Abgründe unseres Lebens ins Licht zu stellen, dass es vergeben, gereinigt und geheilt werden kann. Aber das will der Mensch nicht. Er will lieber in der Finsternis weiter seinen abgründigen Tiefen nachgehen. Und deshalb hier wird Jesus abgelehnt. Denn die Menschen haben die Finsternis mehr geliebt als das Licht, denn ihre Werke waren böse. Und so wird dieser in Jesus angebrochene Morgen in dieser Welt sofort wieder von der Finsternis verschlungen. Erst bei der Wiederkunft Jesu in Macht und Herrlichkeit wird die Nacht in dieser Welt endgültig besiegt werden. Der bleibende Heilsmorgen Gottes wird erst mit dem wiederkommenden Christus anbrechen. Bis dahin wird auf dieser Erde jeder Morgen immer wieder von der Nacht verschlungen werden. Wir wissen nicht, ob dies auch für die Lockerungen der Corona-Krise gilt. Ob auch dieser Morgen, den wir jetzt so langsam aufdämmern sehen, ob auch der bald wieder schon von der Nacht verschlungen wird. Das wissen wir nicht. Wir wissen aber sicher, dass jeder Morgen der Hoffnung in dieser Welt immer und immer wieder von der Nacht verschlungen werden wird. So war es nach dem Zweiten Weltkrieg. So war es nach dem Mauerfall. Und so wird es auch nach der Corona-Krise sein. Und darauf müssen wir uns innerlich einstellen. Vieles in unserem Leben ist ja einfach eine Frage der Einstellung. Oft sind wir überrascht von den Dingen, die kommen und können dann gar nicht richtig damit umgehen. Darum ist es wichtig, sich auf Kommendes einzustellen. Und wir müssen uns darauf einstellen, dass auch hier immer wieder der Morgen von der Nacht verschlungen werden wird. Die endzeitlichen Geburtswehen werden nicht aufhören, sondern an Intensität zunehmen und in immer kürzeren Abständen kommen. Was wir in diesen Tagen erleben, so hart es ist nur ein Vorspiel, nur eine erste Wehe. Nicht mehr. Ein Wächter darf nicht schlafen. Er muss das Geschehen wach beobachten. Er muss weit schauen und den Feind sehen, bevor dieser direkt vor der Stadt steht. Das ist wichtig. Wenn der Wächter da ist und den Feind erst sieht, wenn der seinerseits vor der Stadt steht, dann braucht es auch keinen Wächter mehr. Wach sein, Dinge von Weitem auch kommen sehen, das ist wichtig, ja. Aber ein Wächter darf auch nicht bei jeder Fledermaus Alarm blasen. Denn sonst nimmt man ihn nicht mehr ernst, wenn der Feind wirklich kommt. Wir haben einen Nachbarn, der hat eine Alarmanlage in seinem Haus installiert. Und wir durften dann immer, wenn der weg ist, auf unserem Telefon, wenn die Alarmanlage anschlug, dann kam die Nachricht auf unser Telefon und dann die Bitte, jetzt rasch rüber. Und also seitdem war ich immer innerlich in Spannung, ob ich dann irgendwann mal so einen Einbrecher festnehmen muss. Und dann klingelte das Telefon, die Alarmanlage schlug an. immer wieder nur ein Fehlalarm. Irgendeine Funktionsstörung, ein Fehlalarm. Und dann haben wir am Ende, wenn es dann geklingelt hat, nur noch müde mit den Achseln gezuckt. Wenn jetzt dort ein Einbrecher drin ist, kann die Alarmanlage anschlagen, so viel sie will. Wir werden uns nicht mehr drum kümmern. Weil wir durch den ständigen Fehlalarm an dieser Stelle völlig abgestumpft sind. Versteht ihr, das ist wichtig. Der Fehlalarm ist der schlimmste Feind des Alarms, wenn es dann wirklich um die Gefahr geht. Und deshalb müssen wir nüchtern bleiben und dürfen nicht, ich sag's nochmal, bei jeder Fledermaus gleich Alarm blasen. Und deshalb ist es wichtig, ganz nüchtern zu bleiben und mehr auf die Bibel als auf die vielfältigen Irrlichter im Internet und in den sozialen Medien zu hören. Auch in diesem Sturm gilt wieder, auf den Herrn und nicht auf die Wellen zu schauen. Diese Corona-Krise schiebt so viele Wellen. Wellen der Sorge, Wellen der Angst, ja. Aber auch Wellen der Information und Desinformation. Wellen der Alarmbotschaften, Wellen der Hysterie, Wellen der Verschwörungstheorien, Wellen der Fake News, Wellen, Wellen, Wellen. Und wir beschäftigen uns damit und fallen von einer Ohnmacht in die nächste. Und der Herr sagt, hey, auch hier gilt wieder, warum guckst du ständig auf die Wellen, die Schallwellen, die ausgehen von den Medien und von weiß ich was. Guck auf mich, das ist das Entscheidende. Und so müssen wir auch in diesen Wellen es ganz neu lernen, auf Jesus zu schauen und uns nicht zu fixieren auf die Frage, was sind nun wieder die neuesten Nachrichten, die wir von irgendwoher bekommen. Schauen wir auf den Herrn und nicht auf die Wellen. Das Wort Gottes ist für uns das Auge im Sturm, der Ort der Ruhe und Geborgenheit. Und lassen wir uns deshalb von der allgemeinen, auch frommen Hysterie nicht anstecken. Lasst uns deshalb einen Blick in das prophetische Wort der Bibel werfen, um unseren heilsgeschichtlichen Standort zu bestimmen und eine Antwort auf die Frage zu erhalten, wie weit es in der Nacht ist. Nach meiner Schau befinden wir uns in diesen Tagen noch nicht in der Zeit der apokalyptischen Reiter von Offenbarung 6 und damit eben auch noch nicht in der Zeit der Ereignisse, die uns dann ab Offenbarung 6 geschildert werden. Ich möchte dies kurz stichwortartig begründen. Und dabei ist es euer gutes Recht und sogar eure Pflicht, das von mir Gesagte an der Schrift zu prüfen. So wie es von den Christen in Berea gesagt wird. Apostelgeschichte 17, Vers 11, die Lieblingsstelle von Willi. Diese Christen in Berea waren edler als die in Thessalonich. Warum? Worin zeigte sich das? Erstens. Sie nahmen mit aller Bereitwilligkeit das Wort auf. Da waren also keine Vorurteile. Da hat man nicht von vornherein aufgrund irgendwelcher Vorurteile zugemacht. Nein, nein, nein. Sie nahmen mit aller Bereitwilligkeit das Wort auf. Okay, beschäftigen wir uns mit, hören wir uns an. Und sie untersuchten täglich die Schriften, ob dies sich so verhielte. Die haben also Prüfungskompetenz, Prüfungsfähigkeit am Wort Gottes gehabt für das, was sie dort zu sehen und zu hören bekamen. Und diese Prüfungsfähigkeit am Wort Gottes, die braucht jeder Christ. Und das ist das, was in diesen Tagen so verloren geht. Sowohl die Bereitwilligkeit im Hören auf Gottes Wort geht verloren, als auch die Prüfungsfähigkeit, sich nicht jeden Schmarrn anzuhören und für wahr zu halten. Also, Das gilt auch für alles, was von hier gesagt wird. Prüfet alles, aber anhand der Schrift, nicht anhand irgendwelcher Vorurteile. 4 Punkte möchte ich nennen, warum wir uns meines Erachtens noch vor Offenbarung 6, also den apokalyptischen Reitern und den dann anbrechenden apokalyptischen Gerichten, befinden. Also immer, wenn ich jetzt von Offenbarung 6 spreche, ja, dann erinnere ich an dieses Kapitel aus dem Buch der Offenbarung, wo es mit diesen endzeitlichen Gerichtszyklen losgeht. Und alles geht los mit den 4 apokalyptischen Reitern. Damit beginnen diese Gerichtszyklen. Und das finden wir in Offenbarung 6. Und jetzt möchte ich euch kurz dafür einige stichwortartigen Gründe nennen, warum wir uns meines Erachtens noch vor den Ereignissen befinden, die ab Offenbarung 6 geschildert werden. Erstens, ich verstehe das Buch der Offenbarung endgeschichtlich. Das heißt, dass alles, was die Offenbarung in den Kapiteln 4 bis 19 beschreibt, im Rahmen der 70. Jahrwoche nach Daniel 9, Vers 27 stattfindet. Also in den letzten 7 Jahren vor der Wiederkunft des Herrn in Macht und Herrlichkeit. Was uns die Offenbarung schildert, umfasst also nicht einen Zeitraum von Jahrzehnten oder Jahrhunderten, sondern spielt sich ab Offenbarung 4 im Himmel, dann ab Offenbarung 6 auf Erden, in diesem kurzen, gedrängten Zeitraum der letzten 7 Jahre ab. Alles drängt sich in diesem kurzen Zeitraum der 7 Jahre zusammen. Und was dort passiert, wird nach Offenbarung 1, Vers 1 mit Geschwindigkeit geschehen. Im Griechischen steht hier das Wort Tachos, Tachometer. Viele übersetzen, was bald geschehen wird. Das ist nicht ganz korrekt, sondern Tachos heißt nicht die Uhrzeit, sondern die Geschwindigkeit, mit der etwas abläuft. Das hohe Tempo der Abläufe ist das Hauptmerkmal des endzeitlichen Geschehens. Und genau das merken wir doch auch schon in unseren Tagen. Die endzeitliche Entwicklung nimmt Fahrt auf, aber kräftig nimmt sie Fahrt auf. Die Ereignisse überschlagen sich, das Tempo zieht an, rasant, aber ja. Der Umbau unseres Rechtsstaates und die Suspendierung wesentlicher Grundrechte brauchen nicht eine Entwicklung von Jahren, sondern, das haben wir gelernt in diesen Tagen, nur ein paar Tage. Nur ein paar Tage und ein kleines Virus. Und dann fällt alles dahin in unserem Staat, von dem wir meinten, das steht so fest, da müssen ja jahrelange schlimme Entwicklungen kommen, damit sich daran mal was ändert. Nein! Ein kleines Virus kommt und binnen Tagen erleben wir in unserem Rechtsstaat eine Situation, wie wir sie nie für möglich gehalten hätten. Und zwar ohne großen Widerstand, zumindest zu Beginn. Also das ist wichtig. Tachos, schnell, eilend, mit Tempo. Und die Aufnahme des Tempos, die erleben wir heute. Und das wird in diesen letzten 7 Jahren in einer gesteigerten Art und Weise dann ablaufen. Zweitens, wir finden die Gliederung des Buches der Offenbarung in dem persönlichen Schreibbefehl des Herrn an Johannes aus Offenbarung 1, Vers 19. Da spricht der Auferstandene, Verherrlichte zu Johannes und sagt ihm am Beginn dieses Buches: Schreibe nun. Also Johannes soll das für uns aufschreiben. Schreibe nun. Aber was? Erstens, was du gesehen hast. Zweitens, was ist. Und drittens, was nach diesem geschehen wird. Also in dem Schreibbefehl an Johannes gibt der Herr gleichzeitig die Gliederung dessen vor, was jetzt Johannes offenbart werden wird und was er aufschreiben soll. Schreibe, was du gesehen hast, was ist und was nach diesem geschehen wird. Schreibe nun, was du gesehen hast. Das bezieht sich auf Kapitel 1, auf die Christus-Offenbarung, wo Christus sich in einer unglaublich verherrlichten Leiblichkeit als der auferstandene Johannes offenbart. Und Johannes guckt und findet kaum Worte, um diese Herrlichkeit, diese Erscheinung Jesu in menschlichen Begriffen zu beschreiben. Schreibe, was du gesehen hast, Kapitel 1, Christus als der auferstandene und verherrlichte Herr. Dann schreibe, was ist. Was ist, das bezieht sich auf die Kapitel 2 und 3. Hier konkret auf die 7 Sendschreiben an die 7 kleinasiatischen Gemeinden, die stellvertretend für die Gemeinden aller Zeiten und aller Orte stehen und die Zeit der Gemeinde repräsentieren. Schreibe das, was ist, Kapitel 2, 3, die Zeit der Gemeinde, repräsentiert in den 7 Sendschreiben durch diese 7 Gemeinden. Und dann, drittens, schreibe dies, was nach diesem geschehen wird. Nach was? Naja, nach Kapitel 2 und 3, nach der Zeit der Gemeinde. Hiermit wird das Geschehen ab Kapitel 4 bezeichnet. Schreibe das, was nach diesem geschehen wird, nach der Zeit der Gemeinde, nach deren Entrückung. Und wenn wir uns an diese vom Herrn selbst vorgegebene Gliederung der Offenbarung halten, erkennen wir, dass wir heute in der Zeit der Gemeinde leben. Also in der Zeit der Kapitel 2 bis 3 der Offenbarung. Wir warten nicht auf den Antichristen, sondern auf die Entrückung der Gemeinde. Und diese erfolgt nach meiner persönlichen Schau am Übergang zu Offenbarung 4 und wird an dem Apostel Johannes symbolisch dargestellt. Offenbarung 4, Vers 1. Gerade wieder Kapitel 2 und 3, die 7 Sendschreiben. Und jetzt hört das auf mit den Sendschreiben an die Gemeinden. Und der nächste Vers, Kapitel 4, Vers 1. Nach diesem sah ich. Na, was denn nach diesem? Naja, nach dem, was er vorher gesehen hat. Die Kapitel 2 und 3, die Zeit der Gemeinde. Nach diesem sah ich. Und siehe, eine Tür geöffnet im Himmel. Und die erste Stimme, die ich gehört hatte, wie die einer Posaune, die mit mir redete, diese Stimme sprach, komm hier herauf, komm hier herauf. Darin sehe ich einen symbolischen Hinweis auf die Entrückung der Gemeinde. Da wird auch vom Herrn dieser Ruf erschallen, kommt, kommt hier herauf, kommt zu mir, wenn ihr uns abholt. Und ich werde dir zeigen, was nach diesem geschehen muss. Merkt ihr, das nach diesem hat eine Bedeutung. Das kommt immer und immer und immer wieder vor, weil es eben eine Bedeutung hat. Ich will dir zeigen, was nach diesem geschehen muss, nach der Zeit der Gemeinde, nach deren Entrückung. Und dann geht's mit Kapitel 4 los, wie das Lamm, das Buch, das versiegelte Buch empfängt aus der Hand des Vaters, der auf dem Thron sitzt und dann die Siegel bricht und damit die Vollmacht erhält und die Vollmacht ausübt zur Durchführung des Reiches Gottes und zu all den kommenden Gerichten, die dann ab Kapitel 6 hier auf Erden losbrechen. Das Lamm im Himmel, Kapitel 4 und 5, bricht die Siegel. Und hier auf Erden mit Kapitel 6 brechen dann die apokalyptischen Endzeitgeschehen aus. Ein drittes, die 70. Jahrwoche nach Daniel 9, 27. Diese letzten 7 Jahre der endzeitlichen Entwicklung aus dem Buch Daniel, die immer noch ausstehen. Diese 70. Jahrwoche, diese 7 Jahre beginnen mit dem Friedensbund des Antichristen mit Israel. Nach Daniel 9, Vers 27. Wir lesen dort, und stark machen wird er, gemeint ist der Antichrist. einen Bund für die vielen, gemeint ist die vielen des Volkes Israel, die sich von ihm verführen lassen. Eine Woche lang, gemeint ist hier im Hebräischen keine 7-Tages-Woche, sondern eine 7-Jahres-Woche, eine Jahrwoche. Also dieser Bund wird geschlossen eine Woche lang, also 7 Jahre lang. Und zur Hälfte der Woche, also nach 3,5 Jahren, wird er, der Antichrist, Schlachtopfer und Speisopfer aufhören lassen. Die durften bis da also wieder gebracht werden. Das heißt, es hat wieder in Israel einen Gottesdienst gegeben. Und das setzt zwingend voraus, es gibt dort wieder einen Tempel. Und der Antichrist gewährt im Rahmen seines Friedensbundes den Juden wieder ihren Gottesdienst in dem dann irgendwann wieder existierenden Tempel. Aber nach 3,5 Jahren bricht er seinen Bund und untersagt diesen Opferdienst, setzt sich selbst in den Tempel und lässt sich als Gott anbeten. Die letzten 7 Jahre werden also durch den Friedensbund des Antichristen mit Israel eingeleitet. Dieser Friedensbund steht am Anfang dieser letzten 7 Jahre. Und dieser Friedensbund existiert noch nicht. Also hat auch die 70. Jahrwoche noch nicht begonnen. Dann haben aber auch die Ereignisse ab Kapitel 6 der Offenbarung noch nicht begonnen. Viertens. Schauen wir uns den Vers an, in dem der erste apokalyptische Reiter loszieht, mit dem also diese Gerichtszyklen beginnen, mit dem ersten apokalyptischen Reiter. Offenbarung 6, Vers 2. Und ich sah, und siehe, ein weißes Pferd. Und der darauf saß, hatte einen Bogen, und ihm wurde ein Siegeskranz gegeben. Und er zog aus, siegend, und auf das er siegte. Damit werden die ganzen apokalyptischen Gerichte eröffnet. Und dann am Ende dieser ganzen apokalyptischen Gerichte wird in Kapitel 19 nochmal von so einem Reiter auf einem weißen Pferd berichtet. Offenbarung 19, Vers 11. Und ich sah den Himmel geöffnet, und siehe, ein weißes Pferd, und der darauf saß, heißt treu und wahrhaftig, und er richtet und führt Krieg in Gerechtigkeit. Das ist ja komisch. Zu Beginn der Gerichtszyklen ein Reiter auf dem weißen Pferd, und zum Ende der Gerichtszyklen ein Reiter auf einem weißen Pferd. 2 Reiter auf einem weißen Pferd. Mit dem ersten beginnen die apokalyptischen Gerichte der Offenbarung, mit dem zweiten enden sie. Wer sind diese beiden Reiter auf einem weißen Pferd? Ich sehe in dem ersten apokalyptischen Reiter aus Offenbarung 6, Vers 2 den Antichristen. Der Antichrist ist ja nicht nur der Gegenchristus, sondern Anti heißt im Griechischen auch anstelle von. Also der Antichrist ist der anstatt Christus. Der, der sich an die Stelle Christi setzt. Er ist das Gegenstück, die verführerische Nachahmung und die Vorwegnahme zu dem Reiter auf dem weißen Pferd, von dem uns Offenbarung 19, Vers 11 berichtet. Und das ist Christus bei seiner Wiederkunft in Macht und Herrlichkeit. Und diese Herrschaft Christi nimmt der Antichrist vorweg und reitet auch auf einem weißen Pferd, um sich nach außen als der Messias und der Heilsbringer darzustellen. Die apokalyptischen Abläufe und damit auch die 70. Jahrwoche beginnen also in Übereinstimmung mit Daniel 9, Vers 27, mit dem Siegeszug des Antichristen, Offenbarung 6, 2. Und da dieser Siegeszug des Antichristen bislang noch nicht stattgefunden hat, ist doch die Zeit der apokalyptischen Reiter insgesamt eben noch nicht angebrochen. Fazit. Wir leben heute noch in der Zeit von Offenbarung 2 bis 3, in der Zeit der Gemeinde, nicht in der Zeit ab Offenbarung 4 beziehungsweise Offenbarung 6 bis 19. Und damit klären sich auch viele, viele Folgefragen, die mit den Kapiteln 6 bis 19 zusammenhängen. Also ich kriege Anrufe, Holger, wie ist das eigentlich jetzt mit diesem Impfnachweis? Ist das das Mahlzeichen des Antichristen? Sagt, nein, natürlich noch nicht. Man kann darüber diskutieren, was man da mit sich machen lässt, ob man das will oder nicht. Darüber kann man alles diskutieren und unterschiedlicher Meinung sein. Und wir sehen auch, dass hier die Weichen gestellt werden für das, was kommt, für den Missbrauch. Das sehen wir sehr wohl. Und darum versuche ich, mich mit allem so weit zurückzuhalten, wie es irgend geht, um diesem Missbrauch mich nicht weiter auszuliefern, als es zwingend sein muss. Aber das ist noch in keinster Weise in dem Szenario, wo der Antichrist schon seit Jahren herrscht und wo er über dieses Mahlzeichen die Anbetung auch einfordert. Versteht ihr? Ja, es ist ein Modell. Ja, es zeigt uns, wohin die Reise geht. Ja, der Missbrauch ist erkennbar und vorprogrammiert. Ja, ich würde es niemals an mir so ohne Not geschehen lassen. Aber es ist noch nicht dieses Mahlzeichen. Das kommt ja erst mitten in der Zeit der Herrschaft des Antichristus und ist mit der Anbetung seiner Person verbunden. Also, viele Folgefragen. Die klären sich einfach daran, wenn man nach der Bibel nüchtern und klar erkennt, wo wir heute Bibel stehen. Doch auch wenn wir heute nach meiner Auffassung noch nicht in der Zeit der apokalyptischen Reiter leben, bin ich doch überzeugt, dass wir uns dieser Zeit insbesondere durch die Folgewirkungen dieser Tage einen wesentlichen Schritt genähert haben. Lasst uns also ganz nüchtern festhalten, das aktuelle Geschehen ist nicht die eigentliche Endgeschichte, sondern die Vorbereitung darauf, die Hinführung. Wir erleben in diesen Tagen, dass es zum Umbau unseres Staatswesens in eine antichristliche Diktatur keine jahrelange Entwicklung benötigt, sondern nur ein kleines Virus. Und schon ist unser Staat binnen weniger Tage und Wochen in wesentlichen Teil in eine Diktatur umgebaut. Ich denke, wir werden ähnlich wie in der Weimarer Republik vor der Machtübernahme Hitlers, eines Vorläufers des Antichristen, in eine globale Depression hineingeführt, aus der sich die Herrschaft des Antichristen erheben wird. Und diesem Szenario haben wir uns insbesondere durch die Folgewirkungen dieser Tage einen wesentlichen Schritt genähert. Diese Corona-Strukturen sind das Modell für die kommende antichristliche Herrschaftsanbahnung. Das müssen wir ganz klar sehen. Aber genauso klar müssen wir festhalten, das Geschehen heute ist erst der Testlauf, das Modell, nur eine erste Wehe. Und das müssen wir auch als Gemeinde wahrnehmen. Wir erleben auch als Gemeinde und als persönlicher Gläubiger einen Testlauf. Wie gehen wir mit solchen Situationen um? Da müssen wir auch lernen, wie wir als Gemeinde damit umgehen. Ein Testlauf. Es ist nur eine erste Wehe, eine heftige, aber nur eine erste Wehe. Was folgt nun aus diesem Wächterruf des Propheten Jesaja für uns und unseren Wächterdienst in diesen Tagen? Und da möchte ich Habakuk 2, Vers 1 lesen. Dieser Prophet Habakuk drückt das wunderbar aus. Auf meinen Posten will ich treten und auf den Wall mich stellen und will spähen, um zu sehen, was er mit mir reden wird und was für eine Antwort ich auf meine Klage erhalte. Der Prophet Habakuk macht es uns vor. Er lässt sich von nichts ablenken, sondern er tritt auf seinen Posten. Das ist es. Und das ist das, was wir lernen müssen, auch in diesen Tagen. Wir müssen auf unseren Posten treten. Wir können uns nicht irgendwo rumdrücken. Wir müssen auf Posten sein. Lasst uns auf den Posten treten, wie das hier bei Habakuk heißt. Habakuk tritt auf seinen Posten, auf eine erhöhte Stelle der Mauer, wahrscheinlich auf den Turm, um von dort aus seinen Wächterdienst als Prophet Gottes zu erfüllen. Und so wollen auch wir uns auf die feste Mauer des Wortes Gottes stellen. Auf den Turm des prophetischen Wortes. Und Ausschau halten auf den wiederkommenden Herrn. Zugleich wollen wir aber auch das Geschehen unserer Tage als Wächter Gottes ganz wach und aufmerksam beobachten. So wie der Herr es uns in seiner Endzeitrede gesagt hat, Matthäus 24, Vers 42. Wacht also, denn ihr wisst nicht, an welchem Tag euer Herr kommt. Wach bleiben ist die Voraussetzung, die Grundvoraussetzung für einen Wächter. Und in diesem Sinne sind wir als Gemeinde alle zum Wächterdienst berufen. Auch wenn einige unter uns hier sicher einen besonderen Auftrag von Gott als Wächter für die Gemeinde haben. Aber grundsätzlich gilt uns das alle. Wacht also. Die Bibel sagt, dass wir in eine Zeit großer Verführung und in eine Zeit des Abfalls hineingehen. Wir erwarten also nicht die große Welterweckung, sondern eine große Weltverführung und einen großen Abfall. Und das müssen wir klar erkennen, um uns nicht verführen zu lassen. Paulus schreibt in 2. Thessalonicher 2, Vers 3, lasst euch, das geht an Christen, an die Gemeinde, ja, lasst euch von niemand auf irgendeine Weise verführen. Denn dieser Tag, gemeint ist der Tag des Herrn, denn dieser Tag des Herrn kommt nicht, es sei denn, dass zuerst davor der Abfall komme und geoffenbart worden sei, der Mensch der Sünde, der Sohn des Verderbens, gemeint ist der Antichrist. Also, wir gehen nicht auf die Riesenwelterweckung zu. Wir werden nicht die Kultur der Gesellschaft mit christlichem Gut durchdringen und diese Welt immer mehr zum Christus hin bewegen, sondern wir gehen in einen großen Abfall hinein, auf allen Ebenen. Und diese Verführung, dieser Abfall brechen auch in die Gemeinde ein. Wir werden auch die ganze Zeit damit geprägt. Durch zeitgeistliche Strömungen, die sich auch im Raum der Gemeinde breit machen und wie ein Virus von einer Gemeinde in die nächste schwappen und von einem Christen zum nächsten. Der Zeitgeist, das ist die eigentliche Virusgefahr für die Gemeinde. Verführung und Abfall brechen auch in die Gemeinde ein. Und deshalb braucht es auch in der Gemeinde Wächter, die diese Gefahren frühzeitig erkennen und vor ihnen warnen. Und hier stehen insbesondere die Leiter der einzelnen Gemeinden in der Verantwortung vor Gott. Von den Wächtern Israels muss Jesaja sagen, Jesaja 56, Vers 10, seine Wächter sind blind, sie alle erkennen nichts, sie alle sind stumme Hunde, die nicht bellen können. Sie träumen, liegen da, lieben den Schlummer. Die Leiter Israels sind also Wächter gewesen, die blind waren. Die haben die Situation überhaupt nicht wahrgenommen. Stumme Hunde, die nicht bellen können. Also unser kleiner Pino, der bellt, wann immer da irgendwas sich an unserem Haus bewegt. Das ist die beste Alarmanlage, die man haben kann. Aber diese Leiter Israels sind stumme Hunde, die nicht bellen können. Sie träumen, Sie träumen von Welterweckungen und christlicher kultureller Durchdringung dieser Welt. Sie träumen, liegen da, lieben den Schlummer. Im selben Kapitel, nur wenige Verse, dann vorher steht, in Jeremia 6, da steht, und sie sagen Friede, Friede und ist doch kein Friede. Träume. Aber es kann auch andersherum sein. Die Wächter sehen die Gefahr, aber das Volk Gottes glaubt ihnen nicht. Jeremia 6, Vers 17, ich habe Wächter über euch bestellt, die rufen, achtet auf den Schall des Horns. Aber sie, das Volk, sagen, wir wollen nicht darauf achten. Wir geben uns lieber unseren Träumen, Illusionen und unserem Leben, wie wir es halt leben, hin. Wir wollen unser Leben genießen, wir machen so weiter. Wir wollen nicht darauf achten. Wir wollen das nicht hören. Das ist uns alles viel zu negativ. Wollen wir nicht hören. Wie ernst die Verantwortung des Wächterdienstes ist, sehen wir beim Propheten Hesekiel. Wir lesen in Hesekiel 3, Vers 17, wie Hesekiel als Wächter eingesetzt wird. Menschensohn, ich habe dich für das Haus Israel zum Wächter gegeben. Und wie soll dieser Wächterdienst jetzt ablaufen? Der nächste Satz. Und hörst du ein Wort aus meinem Mund, so sollst du sie vor mir verwarnen. Also dieser Wächterdienst wird ausgeübt im Hören auf das Wort Gottes und dann eine entsprechende Warnung auszusprechen. Und dann in Hesekiel 33, die Verse 3 bis 9, da beschreibt unser Herr die Verantwortung des Wächterdienstes so ganz anschaulich. Vers 3, Hesekiel 33 ab Vers 3, sieht er, der Wächter, das Schwert über das Land kommen und stößt ins Horn und warnt das Volk. Wenn dann einer den Schall des Horns hört, sich aber nicht warnen lässt, und das Schwert kommt und rafft ihn weg, so wird sein Blut auf seinem Kopf bleiben. Er hat den Schall des Horns gehört, hat sich aber nicht warnen lassen. Wenn aber der Wächter das Schwert kommen sieht und er stößt nicht ins Horn und das Volk wird nicht gewarnt und das Schwert kommt und rafft von ihnen eine Seele weg, so wird dieser zwar um seiner Schuld willen weggerafft, aber sein Blut werde ich von der Hand des Wächters fordern. Wir sehen also in Hesekiel 33 zwei Konstellationen. Wenn der Wächter vor der Gefahr warnt und man hört nicht auf ihn, dann ist er von seiner Verantwortung frei. Wenn der Wächter aber nicht ins Horn stößt, dann steht er vor Gott für die Folgen seiner unterlassenen Warnung in der Verantwortung. Der Kern des Wächterdienstes besteht also in dem frühzeitigen Erkennen der Gefahr durch das Wort Gottes und in dem deutlichen Warnen vor dieser Gefahr. Und wie diese Warnung dann aufgenommen wird, das liegt nicht mehr in seiner Verantwortung. Das ist die Verantwortung jedes Einzelnen. Der biblische Wächterdienst beinhaltet aber noch mehr. In seiner Endzeitrede sagt der Herr, Lukas 21, 36, wachet nun und betet. Wacht nun und betet zu aller Zeit, dass ihr imstande seid, diesem allem, was geschehen soll, zu entfliehen und vor dem Sohn des Menschen zu stehen. Also unser Wächterdienst ist auch ein Gebetsdienst. So lesen wir schon in Jesaja 62, Vers 6. Auf deine Mauern, Jerusalem, habe ich Wächter bestellt. Den ganzen Tag und die ganze Nacht werden sie keinen Augenblick schweigen. Ihr, die ihr den Herrn erinnert, gönnt euch keine Ruhe. Beides bedingt sich gegenseitig. Wer wach ist, betet. Und wer betet, bleibt wach. Unser Gebetsleben ist also ein Gradmesser für unseren Wach- oder Schlafzustand. ein Thermometer für unsere geistliche Körpertemperatur. Heute soll man schon bei bestimmten Fluggesellschaften, muss man vorher seine Temperatur messen lassen, bevor man da einsteigen darf. Wir haben geistlich auch so ein Thermometer, an dem wir unsere geistliche Körpertemperatur messen können. Und das ist unser Gebet, unser Gebetsleben. Es hat mal jemand gesagt, nur das, was wir im Gebet sind, das sind wir wirklich. Und wir sollen den Herrn an seine Verheißungen erinnern und uns dabei keine Ruhe gönnen. Wir sollen im ständigen Dienst der Fürbitte stehen. Der Wächterdienst ist also auch ganz wesentlich ein Gebetsdienst. Und dann ist der Wächterdienst auch ein Ermutigungsdienst. Wir lesen das in Jesaja 52, Vers 8. Horch, deine Wächter erheben die Stimme. Kommt die Gefahr? Nein, sie erheben die Stimme. Sie jubeln allesamt. Ja, gibt's denn das, Wächter auf der Mauer, die jubeln? Ja, warum jubeln sie denn? Denn Auge in Auge sehen sie, wie der Herr nach Zion zurückkehrt. Die Verkündigung des kommenden Herrn als frohmachende Jubelbotschaft gehört also auch zum Wächterdienst. Der Wächter sieht nicht nur die Gefahr, er sieht den kommenden Herrn und begrüßt ihn jubelnd schon von ferne. Und das ist für uns auch wichtig. Wir warten nicht auf die kommenden Katastrophen und auch nicht auf den Antichristen. Wir wollen uns nicht ständig mit dem Blick auf das Negative fixieren und binden lassen. Wir warten. Auf wen? Auf die Ankunft unseres Herrn. Darauf warten wir, auf nichts anderes. So wie es unser damaliger Bundespräsident Gustav Heinemann 1950 auf dem ersten evangelischen Kirchentag mal gesagt hat, ein Satz, der so stark ist. Ich weiß nicht, ob es heute noch Politiker gibt, die auch solche Sätze noch sagen könnten. Gustav Heinemann, Bundespräsident. Lasst uns der Welt antworten, wenn sie uns furchtsam machen will. Eure Herren gehen, unser Herr aber kommt. Gustav Heinemann, 1950, Bundespräsident. Lasst uns der Welt antworten, wenn sie uns furchtsam machen will. Und das ist auch in diesen Tagen wieder so. Da will uns so viel Furcht einjagen. Und da lasst uns der Welt antworten. Eure Herren gehen, unser Herr kommt. Wir haben mit der Frage begonnen, wie weit ist es in der Nacht? Und schließen möchte ich jetzt mit der Antwort, die uns der Apostel Paulus auf genau diese Frage in Römer 13, Vers 12 gibt. Er antwortet, die Nacht ist weit vorgerückt. Und der Tag ist nahe. Und jetzt kommt die Konsequenz daraus. Lasst uns nun die Werke der Finsternis ablegen und die Waffen des Lichts anziehen. Wenn der Tag nahe ist, wenn die Nacht weit vorgerückt ist, wenn unser Herr und sein Kommen so näher gerückt sind, dann lasst uns in unserem Leben für das Kommen des Herrn bereit machen. Bereit machen. Wir kriegen nachher von unseren Kindern, was jetzt wieder geht, Besuch. Na, meine Frau trifft da Vorbereitungen. So macht man das, wenn Besuch kommt. Wie ist das mit uns? Wie real ist uns die Ankunft unseres Herrn? Das zeigt sich daran, wie wir uns in unserem Leben auf sein Kommen vorbereiten. Lasst uns nun die Werke der Finsternis ablegen, das rausschmeißen aus unserem Leben, was nur in die Finsternis gehört und Finsternis gebiert. Und lasst uns die Waffen des Lichts anziehen. All das, was sein Geist in und durch uns wirken möchte. Amen. Wir wollen beten. Herr, wir danken dir noch einmal sehr dafür, dass wir uns jetzt das erste Mal seit dieser Corona-Krise wieder versammeln dürfen. Wir danken dir, dass du in unserer Mitte warst und bist. Wir danken dir für dein Wort. Wir danken dir für die klare Ausrichtung, die wir durch dein Wort empfangen dürfen. Wir danken dir dafür, dass wir den Blick geschärft bekommen für die Zeit, in der wir leben und für die Zeit, auf die wir zugehen. Und dass wir uns mit allem, was wir sind und haben, bergen dürfen in dir. In dem Wissen, dass wenn du die Stadt nicht bewachst, der Wächter vergebens wacht. Und das gilt für unser Leben, das gilt für alle Schutzmaßnahmen. Wir sind in deiner Hand. Und alles, was in unser Leben kommt, muss an dir vorbei. Und so bergen wir uns in dir. Und Herr, wir wollen, bis du kommst, wach sein. Auf unseren Posten treten, nicht irgendwo rumhängen, sondern dastehen, wohin du uns berufen hast und auf deinem Wort, auf diesem Fundament stehen und Ausschau halten, diese Zeit beobachten, aber vor allem Ausschau halten nach dir, nach deinem Kommen. Und bis dahin in der Fürbitte treu stehen und uns schon jetzt jubelnd freuen auf den Tag deines Kommens. Danke, Herr, wir beten dich an. Amen.
Vielen Dank für das wegweisende Wort und wir wollen nun antworten in einem Lied und zwar vom Bima, Finsternis bedeckt die Erde und im Anschluss wollen wir uns zum Segen erheben.